des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr spricht: Ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, vor dir öffnen wir unser Herz. Nichts wollen wir verborgen halten, nichts, was wir gedacht und gesagt und getan haben. Gib uns den Mut, vor dir alles zu bekennen. Hilf, dass wir vor deinen Augen nichts verstecken, nicht unseren Neid und nicht unsere Heuchelei und nicht unseren Hochmut, nicht unsere verletzenden Worte. Vergib uns, Herr. Rechne uns das Böse nicht zu. Lass uns an jedem Tag neu anfangen mit dir. Höre uns, Herr, wenn wir jetzt in der Stille zu dir beten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Amen. Wir singen miteinander das Lied dieses Tages 167, Lied 167, 1 bis 5. Der Text, liebe Gemeinde, für den heutigen Buß- und Bettag ist uns gegeben aus dem Matthäusevangelium. Dort im 12. Kapitel von Vers 33 ab sagt Jesus: Setzet entweder einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder setzet einen faulen Baum, so wird die Frucht faul. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am Tage des Gerichts von einem jeglichen nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Amen. Ich habe mit der Ewigkeit zu schaffen. So rief der greise Hans Kirch in Theodor Storms meisterlicher Novelle. Am Schluss seines Lebens holte ihn noch einmal die ganze Vergangenheit ein. Mit Tat und Eifer hatte er sich vom Setzschiffer zum Schiffseigentümer hinaufgearbeitet. Freilich war es ein kleineres Boot, das er mit seinen Mitteln erwerben konnte. Aber rastlos durchfuhr er damit die Ostsee, um Mehl und Korn zu speditieren. Jahre später wurde ihm endlich in seiner Ehe ein Sohn geboren. Die Zärtlichkeit, die der Mann besaß, legte er in diesen kleinen Heinz hinein. Und von ferne schon, wenn er mit seinem Boot nach Hause fuhr, lugte er durch das Glas, um diesen Buben am Hafenplatz auszumachen. Später wurde aus diesem Spielvogel ein Schiffsjunge und dann der Matrose. Aber Vater und Sohn lebten sich auseinander. Die Spannungen wurden größer und eines Morgens war die Kammer des Buben leer. Heinz Kirch suchte das Glück in den Weiten des Meeres. Als er nach vielen Jahren wieder zurückkam, war immer noch keine Brücke der Verständigung. Wieder packte er seinen Sack und machte sich davon, diesmal für immer. Und so saß dieser gebrochene Vater am Strand auf einer Bank und schaute hinaus den Möwen nach über das Wasser. Und als zufällig ein Nachbar vorbeischlenderte, da brach es aus ihm heraus. Ich bin Hans Kirch, der seinen Sohn verstoßen hat. Zweimal, hörst du, zweimal habe ich meinen Heinz verstoßen und darum habe ich mit der Ewigkeit zu schaffen. Das tut mir leid, Hans Kirch, spottete der andere. Die Ewigkeit ist in den Köpfen alter Weiber. Dann aber fuhr ein fieberhafter Blitz aus den Augen des gealterten Seefahrers. Hund, schrie er. Und ein Schlag des Krückstocks pfiff jäh am Kopf des anderen vorüber. Ich habe mit der Ewigkeit zu schaffen. Hans Kirch kannte also nicht nur den Rundblick vom Kirchturm dieses 1000 Jahre alten Seemannskirchleins, das sich wie eine Burg über diesen geduckten Häusern erhob. Er kannte nicht nur den Weitblick vom Leuchtturm an den Ufern des Sunds, der seine Bündel Strahlen über das Wasser schickte. Er kannte nicht nur den Fernblick vom Kommandoturm seines Kutters, der ja aus, ja ein über die See tuckerte. Hans Kirch hatte den Weitblick bis zur Ewigkeit. Und dort entdeckte er keinen Liegestuhl für die geschafften Zeitgenossen, keinen Schaukelstuhl für gestresste Erdenbürger, kein Liegestuhl für fromme Seelen, sondern den Gerichtsstuhl für gestrandete Menschen. Es ist Gesetz, dem Menschen zu sterben, danach aber das Gericht. Es kommt der Tag, auch wenn Spötter meinen, dieser Termin sei längst vertagt. Spötter gab es immer, die sich darüber einen Ast ablachten. Dieses Spottlied über den Sankt-Nimmerleins-Tag in den Köpfen alter Weiber ist überhaupt nie abgerissen. Aber Gott hat nichts vertagt und nichts ad acta gelegt und nichts in Kamin geschrieben. Unser aller Tage münden ein in den Gerichtstag unseres Herrn. Und es kommt die Stunde, auch wenn Spötter meinen, dieser Termin sei längst verstrichen. Auch wenn Spötter dies meinen, Gottes Uhr hat einen eigenen Pendelschlag. Und wenn sie bis zu dieser Stunde noch nicht abgelaufen, so einfach deshalb, weil er uns noch stundet. Gott hat Geduld mit uns. Er will, dass jeder von uns umkehre. Gott hat ein brennendes Interesse daran, dass wir nicht verloren gehen. 12, das ist das Ziel der Zeit, Mensch bedingt die Ewigkeit. Unser aller Stunden münden ein in die Gerichtsstunde des Herrn. Es kommt der Augenblick, wo der, der die Todeswand wie ein Wellkarton zerrissen hat, auch diese Mattscheibe zwischen sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit zertrümmern und wieder vor uns erscheinen wird. Dann ist nichts mehr, was versteckt und verborgen gehalten werden kann. Dann ist alles vor ihm offen und klargelegt. Unser aller Augenblicke münden ein in den Augenblick des Gerichts. Weil dem so ist, liebe Freunde, haben wir alle mit der Ewigkeit zu schaffen. Wir alle mit der Ewigkeit zu schaffen. Am Beispiel des Redens wird uns dazu ein Gedankengang zugemutet, nämlich wir verantworten, wie wir reden. Wir reden, wie wir sind. Und wir sind, wie wir glauben. Zum Ersten. Wir verantworten, wie wir reden, aber wie reden wir? So vielleicht wie dieser alte Seefahrer Hans Kirch. Schon früh am Morgen rief er seinen Bub aus den Federn. Er stellte ihn an die Arbeit. Ein Kommando jagte das andere, ein Befehl folgte dem anderen. Erst spät am Abend konnte der Bub sich müde in seine Kajüte zurückziehen. Dieser Mann redete viel, aber seine Worte waren ohne Liebe. Oder reden wir so wie jener Mann, der mit der Braut vor den Altar trat und auf die Frage des Pfarrers, willst du ihr treu bleiben, bis der Tod euch scheidet? Hat er deutlich und für alle vernehmbar geantwortet, ja, ich will. Das hat diese Frau gehört. Das haben alle vernommen. Darauf hat sie sich verlassen und dann hat er sie verlassen, so als ob kein Sterbenswörtlein über seine Lippen gekommen wäre. Der Mann redete deutlich, aber seine Worte waren ohne Wahrheit. Oder reden wir so wie jener Nachbar, der sich mit dem anderen über eine gemeinsame Zufahrt zum Grundstück einigen musste. Er wollte eine schriftliche Vereinbarung ausarbeiten, aber der andere lachte und sagte, ja nun hör mal, ein Mann, ein Wort. Und nach wenigen Monaten war alles vergessen und die beiden machten sich das Leben schwer. Dieser Mann redete offenherzig, aber seine Worte waren ohne Kraft. Wie reden Sie mit Ihrem Sohn? Wie reden Sie mit Ihrem Ehegatten? Wie reden Sie mit Ihren Nachbarn? Liebe Freunde, lieblose, wertlose, leere Worte, das sind eben jene nichtsnutze Worte, von denen Jesus spricht und die keinen Nutzen haben. Es sind wertlose Worte, die keine Deckung haben. Es sind leere Worte, die keinen Inhalt haben. Aber es sind nicht bloß Worte, die in den Wind geredet sind. Es ist nicht nur dummes Geschwätz, das keine Bedeutung hätte. Wir alle werden gleichermaßen bei den Worten genommen. Gott nimmt uns beim Wort. So, wie wir ihn beim Wort nehmen können. Denken Sie doch einmal an den Hauptmann von Kapernaum. Als sein Leibbursche krank geworden, da bat er nicht diesen Jesus zu sich zu kommen, sondern er sagte, Herr, sprich nur ein Wort. Oder denken Sie an diesen Petrus. Er vertraute in einer aussichtslosen Lage auf dieses Wort. Entgegen allen widrigen Umständen ruderte er hinaus und sagte, Herr, auf dein Wort hin will ich meine Netze auswerfen. Oder denken Sie an die Jünger, als sie in einer schwierigen Situation gefragt wurden, alle gehen weg, wollt ihr nicht auch weggehen? Da blieben sie stehen und sagten, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Prüfen Sie es doch einmal selbst. Dieser Gott sagt es den Einsamen, die heute Morgen schon aus ihren vier Wänden, die ihnen so viel Not machen, herauskommen und hierher gefunden. Er sagt es den Einsamen, ich will dich nicht vergessen und verlassen. Ist das nur dummes Gerede? Dieser Herr sagt es zu den Kranken, die heute Morgen kaum oder gar nicht aufstehen könnten. Die, die nicht wissen, wie es morgen im Krankenhaus weitergeht. Er sagt es denen, kommt her, ich will euch erquicken. Ist das nur frommes Gerede? Er sagte es zu den Verängstigten, die heute Frieden suchen und auf die Straße gehen. Ich bin der Friede. Ist das nur oberflächliches Geplapper? Luther hat einmal gesagt, wenn ich Gottes Wort ergreife, dann habe ich gewonnenes Spiel. So wie wir diesen Gott bei seinem Wort behaften können, so aber behaftet er uns beim Wort. So wie wir diesen Gott beim Wort nehmen können, so nimmt er uns bei unserem Wort. Es ist kein einziges Sterbenswörtlein auf meiner Zunge, das er nicht kenne. Die Tonbänder der Ewigkeit speichern genau, und niemand ist in der Lage, sie zu löschen. Wir verantworten, wie wir reden. Wissen wir das noch? Wir verantworten, was über unsere Lippen kommt. Und dann das Zweite. Wir reden, wie wir sind. Aber wie sind wir? So wie unsere Erbanlagen. Hans Kirch ist an der See groß geworden. Schon sein Vater hatte nur kurze Antworten und harte Befehle. Man sah doch diesen Mann nur eilfertig die Falltreppe hinauf und heruntersteigen. Und diese Rastlosigkeit übertrug er auf den Sohn und dort trug es Früchte. Wie sind wir? So wie unsere Umwelt und Verhältnisse. Der Mann damals vor dem Altar, der wollte doch dieser Frau treu bleiben. Er hatte überhaupt nichts anderes im Sinn. Er konnte sich nichts anderes vorstellen als ein Leben an der Seite dieser Frau. Und dann sah er, wie seine Kameraden, seine verheirateten Kameraden mit Freundinnen das Wochenende verbrachten. Und dann las er, wie selbst in einigen theologischen Zeitschriften die Institution Ehe in Frage gestellt ist. Und dann hörte er, wie die Scheidungsquote in die Höhe stellt. Und dann tat er, was viele andere auch tun. Wie sind wir? So wie unser Charakter. Der Nachbar war eben ein labiler Mensch. Bei Sonnenschein hatte er den Handschlag gegeben, aber dann kam das Tief und dann kannte er sich selbst nicht wieder. Wie sind wir, liebe Freunde? So wie unsere Nerven, so wie unser Charakter, so wie unsere Stabilität, so wie unsere Selbstsucht. Jesus sagt, ihr seid so wie euer Herz. Wovon das Herz voll ist, das plaudert der Mund aus. Das Herz ist die Ursache aller Lieblosigkeit, aller Rastlosigkeit und aller Charakterlosigkeit. Sicher können wir uns zuweilen höflich geben und nur Artiges über die Lippen bringen. Sicher können wir manchmal diplomatisch sein und nur Berechnendes weitersagen. Sicher können wir manchmal den Mund halten und nur stumm in der Runde sitzen. Aber in jenen schwachen Stunden, da kommt doch jenes Wort über unsere Lippen und verrät unsere ganze Jämmerlichkeit. So, und hier führt Jesus dieses Gleichnis ein. So wie ein Apfelbaum nur Äpfel bringen kann und keine Tomaten. Und so wie ein Birnbaum nur Birnen bringen kann und keine Pfirsiche. Und so wie ein Kirschbaum nur Kirschen bringen kann und keine Zwetschgen. So kann ein Mensch nur das bringen, was in seinem Herzen ist. Stellen Sie sich doch einen Bauer vor, der seinem Baum befiehlt, ab sofort nicht mehr Mostobst, sondern nur noch Spalierobst zu liefern. Stellen Sie sich doch einen Gutsbesitzer vor, der seinem Baum gut zuredet, statt Goldparminer nur noch Golden Delicious zu tragen. Oder stellen Sie sich jenen Mann vor, der den Kirschbaum mit Zwetschgenwasser begießt, dass er nur noch Bühler Zwetschgen bringt. Die Frucht ist wie der Baum und das Wort ist wie das Herz. Wenn wir ein kaltes Herz haben, dann wird unser Verhältnis zu den Kindern immer unterkühlt bleiben. Wenn unser Herz lieblos ist, dann werden wir die Treue in unserer Ehe nicht durchhalten können. Und wenn unser Herz böse ist, dann werden wir trotz allen Friedensdemonstrationen keinen Frieden schaffen und nur ein Unheil nach dem anderen vom Zaune brechen. Liebe Freunde, der Schaden unserer Zeit ist letztlich kein Flur- oder Sachschaden, den wir mit der Startbahn West oder dem Endlager Gorleben anrichten. Der Schaden unserer Zeit ist letztlich nicht ein Personenschaden, den wir vielleicht mit unseren Aufrüstungen und Nachrüstungen programmieren. Der Schaden unserer Zeit ist ein Herzschaden. Wir reden, wie wir sind. Aber, und das ist das Letzte, wir sind, wie wir glauben. Und wie glauben wir? Und wie glauben Sie? So wie Hans Kirch. Am Schluss der Novelle heißt es, die Kraft des alten Mannes war gebrochen. Der Stock entfiel seiner Hand und rollte vor ihm den Hang hinunter. Das Abendrot legte sich über das Meer. Der Glaube an eine Veränderung war in ihm tot, schon bevor er für immer die Augen schloss. Was glauben wir? Müssen wir mit diesem bösen Herzen leben? Müssen wir mit diesem bösen Schaden sterben? Müssen wir mit unseren bösen Worten vor Gericht bestehen? Müssen wir es? Liebe Freunde, dieser Text ist nicht, Gott sei Dank, nicht von dem zu trennen, der es geredet hat. Und dieser Herr sagt an einer anderen Stelle, ich bin der Stock, oder sagen wir es hier so, ich bin der Baum. Meine Wurzeln habe ich ganz tief in die Wasserläufe meines Vaters hinuntergesenkt. Daraus beziehe ich meine Kraft und Vollmacht. Ich bin der Baum. Meine Äste, meine Arme wurden ganz weit hinausgelegt. Es sieht aus wie ein Kreuz. Ich bin der Baum. Aus meinen Zweigen bricht neues Leben. Ich bin der Baum und ihr müsst nicht ewig Bäume bleiben, sondern könnt Zweige an diesem Baum werden. Freunde, Christen sind Zweige am Baum dieses Herrn. Wir sind nicht Wurzeln, die nach Wasser suchen müssen. Wir sind nicht Stamm, der etwas zu tragen hätte. Wir sind nicht Rinde, die etwas schützen müssten. Wir sind nicht Krone, die über alles hinausragt. Christen sind Zweige, die an diesem Baume sind und alles nehmen, was sie brauchen. Sie müssen nicht suchen, sie müssen nicht tragen, sie müssen nicht schützen und nicht glänzen. Sie müssen nur eins, in ihm sein. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wo diese Wesensverbindung, diese Gebetsverbindung mit diesem Herrn besteht, da ist der Herzschaden in unserem Volk, in unserem Leben behoben. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Wir sind, wie wir glauben. Glauben Sie doch, dass dieser Herr vergeben will, wo Sie mit ganzen Schuld Ihres Lebens heute Morgen hierher gekommen. Glauben Sie doch, dass dieser Herr bewegen kann, wo alles so unbeweglich in Ihrem Leben geworden ist. Glauben Sie doch, dass dieser Gott erneuern kann, wo wir nur überpinseln und übermalen können. Glauben Sie es doch. Und die Bitte, schaff in mir Gott ein reines Herz, hat noch keiner umsonst gen Himmel geschrien. Dann aber ist es anders geworden. Dann mag mich die Vergangenheit einholen. Und dann mag mich meine Gegenwart beschweren. Und dann mag mich die Zukunft bedrücken. Ja, dann mag mir das Tonband der Ewigkeit meines Lebens zu schaffen machen. So weiß ich jetzt, ich habe mit Jesus zu schaffen. Wissen Sie das? Ich habe mit Jesus zu schaffen. Amen. Wir singen vom Lied 248, die Verse 1 bis 4, 248. dir beten. Herr Jesus Christus, du hast uns die Sprache gegeben und sie ist ein kostbares Geschenk. Aber du forderst Rechenschaft über jedes Wort. Wie oft missbrauchen wir deine Gabe? Statt ein helfendes Wort zu sagen, verschießen wir giftige Pfeile. Statt die Wahrheit zu suchen, flüchten wir immer wieder in die Lüge. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich besonders für die, deren Beruf es ist, mit dem Wort umzugehen. Bewahre sie vor jeder Versuchung. Wir bitten dich für unseren Staat. Lass es nicht dahin kommen, dass keiner es mehr wagt, Unbequemes zu sagen. Verschaffe vor allem denen Gehör, die für die Gerechtigkeit eintreten, wo sie am Boden liegt. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für deine Gemeinde, dass sie nicht deine Wahrheit in leere Phrasen verwandelt oder eigensüchtige Interessen mit frommen Worten bemändelt. Gib deiner Kirche eine deutliche Sprache und den Mut, deine Botschaft allen Menschen weiterzusagen. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die unter dem Missbrauch der Sprache zu leiden haben, die gewissenlos aufgehetzt, die unbarmherzig verleumdet. Wir bitten dich für alle, die unter dem Schweigen ihres Nächsten leiden oder sich sehnen nach dem lösenden Wort, das einen Streit beendet. Lass niemand vergeblich warten auf das Wort des Friedens. Herr, erbarme dich und Gott, unser Vater, öffne unser Herz, damit wir dein Wort annehmen. Lass auch uns Worte finden, die trösten und raten können. Dir zur Ehre. Amen. Vater, Opfer heute geben wir den Wycliffe-Bibelübersetzern, jenen Männern, die das Wort Gottes übersetzen, weitertragen und weitersagen hinein in Volksstämme, die dieses Wort noch nicht hören können. Ich danke für ihr Geben. Im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir das Heilige Abendmahl. Zu Beginn singen wir vom Lied 166, Vers 1. Ich möchte im Namen Jesu herzlich dazu einladen. Am Freitag um 19 Uhr ist die Stunde der Kirchenmusik und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel "Wenn wir in höchsten Nöten sein", die Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.